SRF 3.
Mit Sand statt mit Zement gebaut. In Italien untersucht die Justiz, ob im Erdbebengebiet Bauvorschriften verletzt wurden. Jetzt investiert auch Japan in Afrika. In den nächsten Jahren fließen 30 Milliarden Dollar in Infrastrukturprojekte. Das Wetter bis morgen Abend sonnig und heiß. Über den Bergen in der zweiten Tageshälfte jeweils lokale Gewitter bis zu 33 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. 3 Tage nach dem Erdbeben in Mittelitalien gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Die Regierung hat für heute Staatstrauer ausgerufen. Pascal Schmitz.
Angehörige der Erdbebenopfer in Italien haben sich in der Stadt Ascoli Piceno versammelt. Sie nehmen an einem Staatsbegräbnis Abschied von den Verstorbenen. Dutzende Särge stehen aufgereiht in einer großen Turnhalle. Pfadfinder kontrollieren, dass nur Angehörige in die Halle gelangen. Auch Präsident Sergio Mattarella und Regierungschef Matteo Renzi nehmen an der Trauerfeier teil. Mattarella hatte zuvor die beiden fast komplett zerstörten Ortschaften Amatrice und Accumoli besucht und bedankte sich auf diesem Weg bei den Helfern. Sie bergen mittlerweile nur noch Tote. Die Opferzahl ist auf 290 gestiegen. Im ganzen Land sind die Fahnen auf öffentlichen Gebäuden auf Halbmast. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft in der Provinz Rieti bestätigt, dass sie untersucht, ob Bauvorschriften verletzt wurden. In einem Interview mit der Tageszeitung Repubblica sagte der Staatsanwalt, bei einigen Häusern sei mit mehr Sand als Zement gebaut worden. Bisher seien aber keine Verdächtigen identifiziert worden.
Wie geht das zusammen, liberal sein und gleichzeitig für ein Burka-Verbot eintreten? Diesen Spagat erklärt gleich Martin Bäumle, Präsident der Grünliberalen. Erst aber zu weiteren Nachrichten mit Valerie Wacker.
Japan werde in den nächsten 3 Jahren rund 30 Milliarden Dollar in Projekte in Afrika investieren. Das sagte der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe an einer internationalen Entwicklungskonferenz in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. 10 Milliarden sollen vom Staat in Infrastrukturprojekte investiert werden. Kombiniert mit Geldern aus dem Privatsektor könne man einen Gesamtbetrag von 30 Milliarden Dollar erwarten. Japan hat, wie die Schweiz, nur wenig natürliche Ressourcen und ist darum an jenen aus Afrika interessiert. Seit Japan nach der Fukushima-Katastrophe fast ganz auf Atomkraft verzichtet hatte, ist das Land unter anderem abhängiger von Öl- und Gasimporten. In Moskau sind bei einem Brand 16 Menschen ums Leben gekommen, wie die Behörden mitteilen. Der Brand brach in einem Druckereigebäude in einem Industriegebiet aus. Russische Nachrichtenagenturen zitieren eine Polizeiquelle, wonach es sich bei den Opfern wahrscheinlich um Gastarbeiter gehandelt hatte, die illegal in dem Gebäude lebten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Behörden untersuchen, ob das Feuer durch Brandstiftung oder Fahrlässigkeit verursacht wurde. Nach dem gewaltsamen Tod eines hohen Politikers in Bolivien sind mehr als 40 Bergarbeiter festgenommen worden. Der stellvertretende bolivianische Innenminister war am Donnerstag bei einer Straßenblockade von Bergarbeitern erschlagen worden. Bei Zusammenstößen mit der Polizei starben auch 3 Kumpel. Die Bergarbeiter, die in Genossenschaften zusammengeschlossen sind, protestierten gegen ein neues Gesetz in Bolivien. Gemäß diesen dürfen sich ihre Mitglieder Gewerkschaften anschließen. In den Schweizer Alpen sind 2 Männer bei Unfällen ums Leben gekommen. Ein 47-jähriger Gleitschirmpilot stürzte im Gebiet der Ebenalp im Kanton Appenzell-Innerrhoden ab. Das teilt die Kantonspolizei mit. Er konnte von der Rega nur noch tot geborgen werden. Im Wallis stürzte ein 69-Jähriger am Berg Gatönje in den Tod. Seine Familie hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Mann nicht von einer Bergtour zurückgekehrt war. Das Wetter: am Nachmittag geht es in der ganzen Schweiz sonnig weiter bei heißen 29 bis 33 Grad. Über den westlichen Bergen sind am Abend lokale Gewitter möglich. Morgen ist es immer noch oft sonnig. Gegen Abend gibt es in den Bergen etwas verbreitetere Gewitter, vor allem im Osten und Süden. Es ist nochmals heiß bei 29 bis 32 Grad.
Mittag.
Die Grünliberalen sind grün und liberal, das betonen sie immer wieder. Aber wie liberal ist ein Burka-Verbot? Parteipräsident Martin Bäumle spricht sich nämlich für ein solches Verbot aus. Auch sonst vertritt der Präsident mehr rechte Positionen als früher. In der Partei hört man nun Kritik am Präsidenten. In der Samstagsrundschau von Radio SRF hat Bäumle Stellung genommen. Raphael von Matt fasst zusammen.
Martin Bäumle scheut sich nicht, klar seine Meinung zu sagen. So hat sich der Parteipräsident der Grünliberalen jüngst auch in die Diskussion über ein Burka-Verbot eingeschaltet, obwohl er die Burka eigentlich kein wichtiges Thema findet. Aber das rechtsbürgerliche Egerkinger Komitee sammelt Unterschriften für eine Burka-Verbotsinitiative. Deshalb wird die Burka politisch zum Thema.
Die Thematik wird einfach einseitig den rechten Parteien überlassen, ganz rechts aussen. Und wenn es mir gelungen ist, und das ist offenbar so, wenn ich der Erste war, der mal gewagt hat, das Wort ins Maul zu nehmen, müssen wir mal denken, jetzt plötzlich kommt rundum die Diskussion in Gang.
Es sei wichtig, dass die Schweiz für ihre Werte einstehe. Bäumle ist gegen die Initiative, hat aber nichts gegen kantonale Verbote, wie es im Kanton Tessin gilt.
Wenn Kantone das legiferieren wollen, was der Kanton Tessin gemacht hat, sollen sie Kompetenzen bekommen. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als aufgeleistet, wie ein Gegenvorschlag könnte aussehen, ohne damit zu sagen, dass ich mich an vorderster Front für so etwas einsetze.
Das Burka-Verbot ist nur eines der Themen, in denen die Position von Martin Bäumle aufhorchen lässt. Eine provokative Idee hat er in einer Fernsehdebatte vor 3 Wochen lanciert. Statt Terrorverdächtige in ihre Heimatländer auszuschaffen, könnte man sie in ein Straflager im Ausland bringen.
Mir geht es darum, die Frage, können wir international etwas betreiben, wo unter gleichen Rechtsbedingungen wie in der Schweiz stattfindet, aber wo mehr Sicherheit wird bieten für alle.
Als Beispiel nannte Bäumle ausgerechnet Sibirien. Dort betrieb die Sowjetunion berüchtigte Gefangenlager. Es sind solche Ideen, die bei den Grünliberalen Kritik laut werden lassen. Bäumle führe die Partei zu stark nach rechts. Mit Kritik an seiner Position hat Bäumle aber kein Problem, wie er in der Samstagsrundschau von Radio SRF sagte.
Ich finde es sogar gut, wenn in dieser Partei langsam Leute sagen, der Präsident sollte das nicht. Weil lange ist es einfach so, es hat nur der Präsident geredet und jetzt reden eben viele Leute und damit gibt es unterschiedliche Meinungen, damit gibt es einen Dialog und damit kommen wir weiter.
Bisher war Parteipräsident Bäumle die absolut dominierende Figur bei den Grünliberalen. Aber Bäumle wird das Parteipräsidium nicht ewig führen. Es brauche also Personen, die für die Nachfolge in Frage kommen. Trotzdem fühle er sich immer noch gestützt von der Parteibasis.
Ich spüre eigentlich einen guten Rückhalt in der Partei, aber selbstverständlich, und das soll auch so sein. Also wenn man mich nicht mehr kritisieren darf, würde ja das stimmen, was immer die Medien versuchen zu sagen, dass die Partei einfach einseitig geführt wird, wie das in anderen Parteien offenbar üblich ist. Wir haben ein demokratisches Verhältnis.
Wie sehr die Partei hinter Bäumle steht, wird sich heute bei der Delegiertenversammlung in Biel zeigen.
Die vollständige Samstagsrundschau mit Martin Bäumle von den Grünliberalen kann man nachhören unter srf.ch.
Info 3 Mittag.
Wissen Sie, was Ihr Kollege verdient? Haben Sie eine Ahnung, wie hoch der Lohn Ihrer Chefin ist? Wohl kaum. Der Lohn, das ist in den meisten Betrieben immer noch ein gut gehütetes Geheimnis. Eine große Ausnahme ist das Berner Unternehmen Empiricon. Bei Empiricon wissen alle 25 Mitarbeiter voneinander, was sie verdienen. Was hat sich der Chef von Empiricon von dieser anderen Philosophie verspricht und warum sie trotzdem noch länger eine Ausnahme bleiben wird, sagt uns Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmann.
Zufriedene Mitarbeitende gehören zum Geschäftsmodell von Empiricon. Die kleine Beratungs- und Forschungsfirma ist auf Umfragen spezialisiert. Im Auftrag privater und öffentlicher Betriebe untersucht sie, ob und wie zufrieden die Angestellten mit ihren Arbeitgebern sind. Ein gutes Arbeitsklima sei ihm deshalb auch in der eigenen Firma wichtig, sagt Mitinhaber Robert Zaug. Das Lohnsystem habe man deshalb zusammen mit den Mitarbeitenden entwickelt.
Das war nicht so, dass wir als Inhaber gesagt haben, so tun wir es und das müsst ihr take it or leave it, sondern wir haben darüber diskutiert und die Mitarbeitenden hatten ein gewichtiges Wort mitzureden.
Das Resultat war ein einfaches Lohnsystem. Die verschiedenen Funktionen sind klar abgegrenzt, die Lohnstufen genau festgelegt.
Jeder weiß von sich selbst natürlich, aber auch von seinen Kolleginnen und Kollegen, in welcher Funktion diese Person positioniert ist und kann entsprechend auch ableiten, was die Lohnhöhe ist.
Die mittlerweile 15-jährige Firma habe gute Erfahrungen gemacht mit Lohntransparenz, sagt Robert Zaug. Klar gäbe es auch in seinem Betrieb Diskussionen über Lohnfragen, aber der klar kommunizierte Maßstab erleichtere diese Gespräche.
dann wird es auch viel einfacher und besser möglich, über Leistung zu sprechen. Heute ist das sehr häufig ein Tabu. Man spricht über Leistung sehr zurückhaltend. Und Lohntransparenz hilft ein bisschen auch, den Zugang zur Leistung positiver und entwicklungsorientierter zu definieren.
Empiricon ist eine relativ junge und kleine Firma. Dank Lohntransparenz gab es nie historisch gewachsene Lohnungerechtigkeiten wie ungleiche Löhne zwischen Männern und Frauen, die sich nur schwer und mit großem Aufwand überhaupt korrigieren lassen. Solche Altlasten sind denn auch mit ein Grund, dass in vielen Betrieben Löhne nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis sind. Für Roland Müller, den Direktor des Arbeitgeberverbandes, ist es tabu, aber vor allem auch kulturell bedingt.
Wir sind, und das ist eine Besonderheit in der Schweiz, uns nicht gewohnt, in der Öffentlichkeit über Löhne zu sprechen.
Zudem befürchtet er Neid und Ärger und mühsame Diskussionen, wenn jeder den Lohn des anderen kennt.
Ich glaube, wir hätten unter dem Strich einen grösseren Schaden verursacht, als etwas Positives erreicht.
Hier und da bröckelt das Lohntabu trotzdem. Pionierfirmen, aber auch die öffentliche Verwaltung beginnen mit transparenten Lohnmodellen zu experimentieren und junge Leute befolgen das Gebot, über Geld spricht man nicht, auch nicht mehr so eng wie noch ihre Eltern.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Mittag verantwortlich Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.